Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Halocasa. Unser Tool verwandelt unabhängige lokale Immobilienmakler in globale Immobilienmakler. Erstellen Sie kostenlos Ihr eigenes Profil und lassen Sie sich von internationalen Investoren kontaktieren. Registrieren Sie sich mit dem Link in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 109. Folge von Halocasa. Mein Name ist Michael und heute spreche ich wieder mit Paulo Lopes von der Algarve in Portugal. Paulo, du bist, glaube ich, das dritte Mal jetzt bei mir auf der Sendung. Ich freue mich immer, mit dir mich auszutauschen, auch persönlich auszutauschen. Und freue mich, dass du uns heute ein Marktupdate bezüglich Portugal gibst und vor allem auch die deutsche Zuhörerschaft ansprichst, bezüglich Algarve und auch bezüglich Portugal allgemein. Wie sieht momentan der Markt aus in Portugal?
Vielen Dank erstmal für die Einladung nochmal. Ich freue mich auch immer wieder, mit dir ein bisschen zu quatschen über alles Mögliche, aber vor allem über Immobilien. Und darum geht es ja im Endeffekt in diesem Podcast und auch auf deiner Seite. Ja, zu deiner Frage, wie es momentan geht mit Immobilien. Wir hatten eine Phase ab September letzten Jahres. Das hat aber, glaube ich, weltweit ein bisschen was mit der geopolitischen Situation, mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Eine Abschwächung am Markt, eine deutliche Abschwächung am Markt. Dann kam die erhöhte Zinspolitik dazu und die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank, die ja gekoppelt ist mit der amerikanischen Fedbank. Beides hängt ja irgendwo auch miteinander zusammen. Das hat natürlich dazu geführt, dass viele Leute in Portugal, wo der Eigentumanteil oder Immobilieneigentumanteil deutlich höher ist als in Deutschland, also wir liegen bei 78%. In Polen habe ich jetzt erfahren, liegt es bei 87% und in Deutschland, glaube ich, liegen wir bei 35%. Also die Unterschiede sieht man, sind extrem. Und da ist natürlich bei einer Zinserhöhung und bei einem Krieg die Volatilität des Marktes eine ganz andere in Ländern, wo die Eigentumsrate oder Quote so hoch ist wie in Portugal. Ich selber arbeite aber überwiegend nicht in dem Markt, den die meisten Makler in Portugal arbeiten. Wir sind ja überwiegend auf ausländische Investoren fokussiert, weil wir haben immer unser Geschäft überwiegend mit deutschen Kunden, mit belgischen Kunden, mit französischen Kunden, also zentraleuropäischen Kunden geführt. In den letzten Monaten auch vermehrt mit dem amerikanischen Markt. Dazu waren wir auch in Las Vegas im März. Aber zurückkommend auf den deutschen Markt. Der deutsche Markt in Portugal ist ein stabiler Markt. Man möchte gerne die Ferienimmobilie kaufen. Man möchte gerne im Süden leben. Und dementsprechend ist dieses Gefühl, im Süden zu leben, bei vielen Deutschen immer noch da. Und das wird sich auch nicht ändern in den nächsten Jahren. Was wir gemerkt haben, ist, dass wir immer mehr eine deutlich jüngere Kundschaft haben vor 20 Jahren. Also vor 20 Jahren war es der typische deutsche Käufer, war ungefähr in dem Alter, in dem ich heute bin, 55, und kam nach Portugal und kaufte sich eine Ferienimmobilie für die Rente. In der Zwischenzeit hat er diese an Freunde vermietet oder selber im Urlaub genutzt und dadurch im Endeffekt eine Anlageimmobilie sich gekauft im Ausland und nicht in Deutschland. Heute und auch aufgrund dessen, weil die Immobilienpreise doch auch in Portugal deutlich gestiegen sind in den letzten Jahren, ist es so, dass du, wenn du dir eine Ferienimmobilie in Portugal kaufst, schon ein Cash-Buyer sein musst, also jemand, der wirklich über gutes Kapital verfügt und dem es nicht wehtut, für ein Apartment 500.000 Euro auszugeben oder für ein Haus 800, 700, 900.000 Euro. Für 400.000 gibt es kaum noch Häuser, zum Beispiel hier an der Algarve, in der ich lebe. Es sei denn, du gehst die zweite, dritte Reihe. Und das wird auch kommen. Also da bin ich mir ganz sicher, dass sozusagen das Hinterland, was ja in Spanien schon seit vielen Jahrzehnten gang und gäbe ist, dass man sich im Hinterland ein Häuschen kauft, wenn man sich in der ersten Reihe keins leisten kann, dass das weiterhin passieren wird und auch kommen wird. Und wie gesagt, der deutsche Markt ist ein stabiler Markt. Da sehe ich auch keine großen Veränderungen. Das wird weiterhin ein Markt sein, den wir weiterhin stark bearbeiten werden und aus dem wir im Endeffekt dann halt auch unsere Umsätze generieren können.
Vielen Dank für den Überblick. Ich habe eine kurze Frage bezüglich der hohen Eigenheimrate in Portugal. Es ist sehr üblich, dass man in Portugal flexible Zinsen hat, die eben nicht eingeloggt sind für, sagen wir, 10 bis 20 Jahre, wie es eher in Deutschland der Fall ist. Glaubst du, das wird jetzt mit der höheren Zinspolitik eine Implikation für den Immobilienmarkt haben? Was ist deine Meinung dazu?
Also zu den Zinsen muss ich sagen, es stimmt. Wir haben in Portugal überwiegend flexible Zinsen, Zinsraten, nein, nicht Zinsraten, sorry, Zinsen auf die Kredite. Das hat aber auch ein bisschen was mit der Geldpolitik zu tun. Ich meine, wenn du Hessen, sag mal, Geld für Umme bekommst, ja, also für nichts, ja, so billiges Geld wie in den letzten 10 Jahren haben die Banken noch nie ausgeschüttet. Da gehst du nicht her und zahlst 3% Festzinsen oder 4% Festzinsen, weil du nicht davon ausgehst, dass sowas passiert. Ich habe das tatsächlich gemacht. Ich kam mit diesem deutschen Denken 2004 aus Deutschland nach Portugal, hatte hier gerade eine Immobilie gekauft und wollte auch einen Festzins haben. Und da hat mir die Bank gesagt, sind Sie bescheuert? Festzins zahlen Sie 5% und wenn Sie flexibel sind, zahlen Sie 2. Da habe ich nicht zweimal überlegt, blieb ich beim Zins. In Deutschland ist es auch ähnlich gepolt. Also in den letzten Jahren, in denen die Zinspolitik doch sehr niedrig war, ist man davon abgegangen, Festzinsen zu machen. In Deutschland ist es ja so, dass man Bausparverträge hat oder zumindest zu meiner Zeit früher Bausparverträge abgeschlossen hat. In diesen Bausparverträgen war natürlich ein Zinssatz vereinbart, den man für die Zeit bekommt, in der man einzahlt. Und dann natürlich auch für den Kredit, den man danach hat. So was gibt es hier in Portugal in dem Sinne nicht. Das heißt also, jedes Mal, wenn ich einen Kredit brauche, dann gehe ich zur Bank, spreche mit der Bank, zeige ihr meine Auszüge, was ich verdiene. Oder daraus berechnet sich dann im Endeffekt der Zinssatz, beziehungsweise das Risiko, was die Bank mit mir als Kreditnehmer eingeht. Und so wird es berechnet. Aber die Bausparverträge sind halt im Endeffekt der Faktor, der jetzt den Unterschied zwischen Deutschland und Portugal, was die Eigenheimabgeltung oder Finanzierung angeht, groß unterscheiden.
Vielen Dank für den Überblick auch dessen. Jetzt nochmal zu dir und der Algarve. Wo bist du genau?
Also ich bin in der Nähe von Cabo, aber wir haben 5 Büros an der Algarve. Also ich bediene die Algarve von West nach Ost und Ost nach West, also bis zur spanischen Grenze. Wir haben ein Büro in Faro, in Portimão, in Lagos, in Ferrol und im Labor, was zu Caboeiro gehört, und decken im Endeffekt die gesamte Algarve ab und haben dann nochmal ein großes Büro in Lissabon, wo wir in der Kernstadt von Lissabon tätig sind, weil das im Endeffekt unsere Kunden auch so möchten und von uns so halt auch in den letzten Jahren verlangt haben. Es gab immer mehr Anfragen von Lissabon, von Kunden auch aus Deutschland, die nach Lissabon wollten, und dementsprechend bieten wir dort auch Immobilien an. Und dort, aufgrund der guten Konditionen für Startup-Unternehmen, für ITler, die gute Internetverbindung etc. überall und halt auch diese neue Hightech-Kultur, die in Lissabon eingezogen ist und viele deutsche Unternehmen, die sich dort niedergelassen haben, gibt es natürlich auch sehr viele deutsche junge Menschen, die dort mittlerweile Wohnungen kaufen, Häuser kaufen, aber auch Geschäftsleute, deutsche Geschäftsleute, die dort investiert haben, die IT-Firmen haben, wie zum Beispiel die Brüder von Zalando, die Rocket-Brüder, die in Porto sind. Also mittlerweile ist Portugal nicht mehr nur die Algarve, Ferienimmobilien, sondern eigentlich ganz Portugal steht im Fokus auch der Deutschen und vor allem wegen der deutschen Unternehmen, die hier sich niedergelassen haben.
Was rätst du mal ganz mal frei mit den wenigsten Informationen, die ich dir geben kann, momentan einem potenziellen Investor, einem potenziellen Käufer, der Interesse an Portugal hat?
Okay, da müsste ich eigentlich erstmal eine Gegenfrage stellen, um dann die richtige Antwort darauf zu finden. Aber ich würde vor allem als allererstes mir immer vor Ort einen Makler suchen, mit dem ich zwar in Deutsch sprechen kann, aber muss nicht unbedingt Deutsch sein. Denn wenn ich mir zum Beispiel einen Anwalt in Deutschland suche, dann suche ich mir keinen Portugiesen, sondern ich suche mir einen Deutschen, mit dem ich arbeiten kann. Und umgekehrt ist es das Gleiche. Ich spreche die Sprache hier, ich kenne die Leute hier, ich kenne die Gesetze hier, ich weiß, was zu machen ist. Und ich spreche auch die Sprache des Kunden. Also das wäre so die erste Anleitung für einen deutschen Kunden. Es ist oftmals so, dass deutsche Kunden hierher kommen, wie auch in anderen Ländern. Und es sind sehr oft dann die nationalen Wegbegleiter, die sie im Endeffekt dann stopfen wie ein Lamm, weil die Leute einfach nicht gut beraten sind. Denn ein Portugiese, der hier lebt, der spricht die Sprache, der weiß, was Sache ist, und der kann sich auch um die Leute kümmern. Jeder Makler hat eine Lizenz. Diese Lizenz ist auf den Visitenkarten, muss die ausgedruckt sein. Jeder Makler, mit dem man zu tun hat, sollte seine Webseite haben, wo ebenfalls die Lizenz ausgeprägt ist und gezeigt wird, es darf keine Immobilie beworben werden in Portugal ohne Lizenz. Alle Immobilien sollten ein Energiezertifikat haben. Makler, die Immobilien verkaufen ohne Energiezertifikat, weiß man schon, dass die im Endeffekt nicht unbedingt so arbeiten, wie es gearbeitet werden soll. Und wenn ich jetzt eine Familie hätte, die ein ausreichendes Einkommen hat und sich eine Ferienimmobilie in Portugal sucht, es gibt unheimlich viele Webseiten, wo man sich vorher mal reinschauen kann, um zu sehen, wo es denn hingeht. Dann sollte man halt auch überlegen, dass man nicht nur die Ferienimmobilie für jetzt kauft, sondern die Ferienimmobilie für die nächsten 20, 25 Jahre. Und wenn man in 25 Jahren vielleicht 70 Jahre alt ist und man möchte gerne unabhängig sein, dann soll es vielleicht nicht irgendwo mitten in der Pampa sein, sondern vielleicht sollte die Immobilie näher an einer Stadt, näher an einem Supermarkt sein, näher an einem Arzt. Wenn man jung ist und man möchte die Freiheit genießen und möchte vielleicht einfach nur seine Kinder ein bisschen mehr ökologisch erziehen, mehr in der Natur, dann kann man das auch machen. Und wir sollten nicht vergessen, dass die Kinder auch in die Schule müssen, dass hier die öffentlichen Verkehrsmittel vielleicht nicht so gut ausgebaut sind wie in Deutschland. Aber ich meine, wenn ich auf dem Dorf lebe, ist es auch schwierig, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Frankfurt zu kommen oder nach Nürnberg oder nach München. Also es gibt verschiedene Punkte, die man abwägen muss und sollte. Wir versuchen immer, und da will ich jetzt gar keine Eigenwerbung machen, sondern ich möchte eigentlich die Makler ansprechen, die vielleicht das hier heute mal hören und die in Portugal arbeiten. Und vor allem mit deutschen Kunden arbeiten. Achtet darauf, dass der Kunde eine Rundumversorgung bekommt. Er weiß ja nicht, wo er seine Steuernummer herholen soll. Er weiß ja nicht, wo die nächste Schule für seine Kinder ist. Er weiß ja nicht, zu welchem Friseur er gehen soll. Er weiß ja nicht, welcher der beste Mechaniker für seinen alten Volvo ist. Also all das sollte ein Makler bedenken. Und vor allem ist es wichtig, dass man nicht mit 20 Maklern unterwegs ist und jeden Tag eine Tour macht, wie sich einen Makler als Tourguide zu nehmen. Denn nach dem zweiten, dritten Makler wissen die schon Bescheid, dass da wieder einer unterwegs ist, der im Endeffekt nur spazieren fahren möchte. Dann ist die Dienstleistung entsprechend auch dann rückwirkend die gleiche. Also man sollte sich schon einen aussuchen. Einen, mit dem man halt auch gut klarkommt, wo die Chemie stimmt, dem man auch vertrauen kann. Es kann auch ein deutscher Makler sein. Es gibt auch gute Kollegen, die sollten schon Minimum seit 15, 20 Jahren am Markt sein. Weil dann sprechen die auch portugiesisch, dann kennen die sich auch aus. Vielleicht
Ja.
gebe ich noch eine Kleinigkeit noch dazu. Also wir arbeiten etwas anders da bei uns als wie die meisten Makler. Ich habe 26 festangestellte Mitarbeiter im Immobilienbereich. Das ist überhaupt nicht üblich in Portugal und auch nicht in Deutschland. Meistens sind die Makler freiberuflich tätig, verdienen nur Provisionen. Bei uns bekommen sie alle ein Grundgehalt und werden auch zusätzlich hier nochmal geschult. Ich will das nur deswegen sagen, weil sehr oft ist es so, dass Makler, je nachdem, wo der Wind herkommt, sich im Endeffekt von einem Maklerunternehmen zum nächsten überspringen und man einfach dann auch keine Stabilität hat als Kunde. Okay? Also bei uns ist es so, dass wir schon versuchen, dass die Kunden von Maklern betreut werden. Wir haben Architekten, wir haben Projektentwickler, wir haben professionelle Übersetzer. Also wir haben eine Menge Leute innerhalb des Teams, die halt auch gewisse Fragen beantworten können und den Leuten weiterhelfen können, ohne dass sie gleich sich jetzt mal einen Steuerberater oder einen Anwalt suchen müssen. Wir können da helfen und führen sie aber dann natürlich zu den professionellen Personen, wo es hin muss.
Leiten Sie uns doch einfach mal durch den, kurz nochmal durch den Kaufprozess durch, damit wir da nochmal einen Überblick haben.
Du weißt ja, dass ich Dozent an der Europäischen Immobilienakademie in Deutschland bin, anerkannt vom IHK. Also ich bin Dozent anerkannt vom IHK in Deutschland, vom Immobilienverband in Deutschland. Es gibt große Unterschiede zwischen dem Kaufprozess in Portugal und dem Kaufprozess in Deutschland, aber auch große Unterschiede zwischen dem Kaufprozess in Spanien und in Portugal. Der portugiesische Kaufprozess ist eigentlich simpel, aber sicher. Es gibt einen Kaufvorvertrag. Das ist dann im Endeffekt der endgültige Kaufvertrag. In diesem Kaufvorvertrag werden im Endeffekt die Konditionen vereinbart zwischen beiden Parteien, Käufer und Verkäufer, wie so eine Immobilie gekauft wird, also unter welchen Konditionen diese Immobilie abgekauft wird. Der Käufer zahlt eine Anzahlung von 10% in der Regel. Okay, es kann auch mal mehr sein, aber normalerweise 10%. Diese 10% werden hinterlegt beim Verkäufer oder aber beim Anwalt des Verkäufers. Und dann hat man einen Spielraum oder einen Zeitraum von 2 Wochen, 3 Monaten, 6 Monaten, je nachdem, wie lange man das möchte und wie lange beide Parteien das miteinander vereinbart haben, in der sozusagen alle Punkte abgearbeitet wird. Stell dir vor, zum Beispiel, du hast eine neue Immobilie gekauft, aber das Energiezertifikat und die Nutzungslizenz sind noch nicht da. Dann ist in dem Vertrag vereinbart, okay, Vertrag ist gemacht, Beurkundung findet statt, wenn beide Unterlagen vorliegen. Okay? Dann hängt der Zeitraum von beiden Unterlagen. Stell dir vor, der Käufer braucht einen Kredit. hat einen Kaufvorvertrag und sagt, okay, der Kaufvorvertrag ist gültig, wenn der Kredit, der notwendig ist, um diese Immobilie zu kaufen, im Endeffekt auch abgegolten ist mit der Bank oder abgesegnet ist von der Bank und dann findet die Beurkundung statt. In Portugal ist es so, dass in der Regel, und ich rate es vor allem jedem Deutschen, jedem Ausländer, der hier kauft, aus einem ganz einfachen Grund, weil das Verständnis für die portugiesische Gesetzgebung einfach eine andere ist, wenn man in Deutschland weiß, dass man im Endeffekt nur zum Notar geht und der Notar sich im Endeffekt um alles kümmert. Hier ist es so, der Anwalt des Verkäufers spricht für den Verkäufer seine Konditionen aus und verhandelt die auch mit dem Käufer, Anwalt. Und dann gehen beide zur Beurkundung zum Notar. Der Notar macht im Endeffekt sofort die Beurkundung, aber auch den Eintrag ins Katasteramt und ins Grundbuchamt. Das ist in Deutschland nicht möglich. Ein Notar macht die Beurkundung, aber anschließend muss man zum Katasteramt und man muss zum Grundbuchamt beide Sachen eintragen. Hier geht es online. Genauso wie der Käufer oder Verkäufer zu Hause sitzen kann und eine digitale Unterschrift abgibt und beim Notar im Endeffekt die Beurkundung stattfindet. Bei der Beurkundung wird im Endeffekt das Kapital transferiert, entweder über eine Überweisung von einem anderen Konto des Anwaltes, des Käufers auf das dem des Verkäufers oder aber ein Visa-Scheck, das heißt ein Scheck, der vorher von der Bank abgesegnet wurde, über den Restwert, der noch abgegolten wird. Aber das Wichtigste, und das ist wirklich fürs Verständnis für alle, die in Portugal kaufen. Es ist nicht weniger sicher als in Deutschland, eine Immobilie in Portugal zu kaufen. Man muss es nur richtig machen. Denn wenn ich in Deutschland nur einen Notar habe, und davon gibt es eine ganze Menge Jurisprudenz, einen Notar habe, der beide Prozesse in der Hand hat, er alleine, dann kann er auch die Kohle mitnehmen und verschwindet nach Miami oder auf Mauritius und man hat ihn nie wieder gesehen. Hier ist es nicht möglich, okay? Weil das reale Recht erst dann übertragen wird, wenn wirklich beim Notar, beim Grundbuchamt und beim Katasteramt alles in der gleichen Person am gleichen Tag abgegolten ist.
Verstehe. Vielen Dank für den Überblick. Sehr interessant. Sag uns doch mal ganz kurz, wie du den Immobilienmarkt in den nächsten paar Jahren siehst in Portugal. Welche Trends du siehst und wo du meinst, wo der Immobilienmarkt hingeht.
Wir haben in Portugal ein Unterangebot an Immobilien für die Nachfrage, die da ist. Vor 20 Jahren hatten wir nur Deutsche, Engländer, Holländer, die in Portugal gekauft haben. Heute sind Vietnamesen, Chinesen, Leute aus Singapur, aus Kasachstan, aus Russland, aus der Ukraine, aus Polen, aus Schweden, aus Dänemark, aus Norwegen, aus Finnland. Mittlerweile habe ich Kunden aus Litauen, aus Deutschland weiterhin, aus Österreich schon immer, aus der Schweiz, mittlerweile auch aus Italien, aus Steuergründen und Nordamerika und Südamerika. Also, was ich damit sagen will, ist, früher waren wir im Nischenmarkt, also klein aufgestellt. Heute sind wir aber sehr breit aufgestellt, was die Kommunikation und auch das Interesse von Kunden angeht, die in Portugal kaufen wollen. Was den internationalen Markt angeht und die Ferienimmobilie, sehe ich kein Problem. Im Gegenteil, wir haben zu wenig Ferienimmobilien für diese Kunden. Was den nationalen Markt angeht, da sehe ich schon ein größeres Problem. Es wird aber nicht die Preise senken lassen, weil der internationale Markt diese weniger teuren Immobilien im Endeffekt absorbieren wird. Wir sehen gerade eine Entwicklung, dass im Hinterland Portugals, wo früher keiner gekauft hat, ich habe ein Haus 150 Kilometer ins Landesinnere von Lissabon entfernt, in der Nähe von Fatima, Santarém. Fatima ist diese berühmte Kultstätte von der heiligen Mutter Maria, so wie Lourdes in Frankreich. Ich gehe dort in ein Restaurant mittlerweile und um mich herum Engländer, Deutsche, Holländer und ich frage, sind Sie auf der Durchreise und sagen, nee, nee, wir haben hier ein Haus gekauft, gerade mal 100 Kilometer von hier entfernt oder 50 Kilometer oder 10 Kilometer in Tomar oder in Tongamento oder Golgar oder aber in Leiria, wo früher keiner hin wollte. Das sind eigentlich grundsätzlich portugiesische Städte, wo die Portugiesen leben überwiegend, aber mittlerweile gibt es sehr viele, die aus Deutschland und aus anderen Ländern kommen, die halt auch, sage ich jetzt mal, in ihrem Leben 250.000, 300.000 Euro angespart haben und dort sich halt noch ein kleines Häuschen oder eine kleine Finca oder ein Quinta leisten können mit vielleicht 5.000 Quadratmeter, wo sie ein paar Obstbäume draufpflanzen Und im Sommer ist es warm und bis zur Küste sind es 80 Kilometer. Also um mal einen Badetag einzulegen, kann man auch 80 Kilometer hin und 80 Kilometer wieder zurückfahren. Das habe ich früher zur Arbeit nach Frankfurt gefahren, als ich aus dem Odenwald nach Frankfurt gefahren bin. Also von daher, so verändert sich das. Der nationale Markt, ja, also der Portugiese hat große Schwierigkeit, Eigenheim zu kaufen. Aber vielleicht muss auch der Portugiese ein bisschen drüber nachdenken. Und ich hoffe, dass mich jetzt nicht zu viele Portugiesen hören, weil sonst wird ein Preisgeld auf meinen Kopf ausgesetzt. Wir müssen uns einfach nur daran gewöhnen, dass nicht jeder tatsächlich eine Immobilie kaufen kann, wenn er es sich nicht leisten kann. Punkt zwei, wir müssen einen Mietmarkt entwickeln. Und da muss die Regierung und die steuerliche Seite einfach diese Kondition generieren, was momentan nicht der Fall ist. Es wird einfach nur populistische Politik gemacht, aber nicht das Problem beim Schopfen geschnappt. Wir müssen Steuererleichterungen haben für Privatinvestoren, die sich vielleicht eine Wohnung oder zwei kaufen, diese vermieten. Wir müssten ein Vertragsrecht haben, dass wenn ein Mieter 3 Monate lang nicht zahlt, es auch wirklich rausgeschmissen werden kann. Wir müssen Rechte schaffen für die Mieter, dass im Endeffekt wirklich jeder einen Mietvertrag erhält und nicht einfach nur, sage ich jetzt mal, das Geld überweist aufs Konto des Vermieters und keiner weiß, was der Steuerhinterziehung macht. Also es muss einfach mehr reguliert werden in der Hinsicht, aber es darf nicht sein, dass wir 28% an Einkommenssteuer für die Mieterträge haben und dann nochmal 25% Lohnsteuer auf die Erträge, die überbleiben, doch bei unserer Einkommenssteuer zahlen müssen. Das funktioniert nicht. Bei den Preisen, die wir Immobilien momentan haben, können wir da keine Apartments mit 40 Quadratmeter für 400 oder 500 € vermieten. Das ist nicht möglich. Und vielleicht müssten wir auch ein bisschen runter reduzieren. Ich weiß, dass meine erste Wohnung in Deutschland 35 Quadratmeter groß war. Okay, heute denkt jeder, muss nur 60 oder 80 oder 120 Quadratmeter Wohnung haben. Wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Dann muss ich halt auf 60 Quadratmeter leben. Und in Paris hat man das schon so lange gemacht. In Berlin macht man das, in Hamburg muss man das machen, in vielen anderen Städten in Deutschland, aber auch in der Welt, in London. Ich habe einen Freund, der hat in London gerade mal 15 Quadratmeter und zahlt fast 1000 Pfund für das Ding pro Monat. Also, und das sagt, ist noch günstig dabei. Weil das Bett ist sozusagen auf 1,80 Meter praktisch in der Wohnung eingeklappt. Also wir müssen uns einfach ein bisschen verändern. Vielleicht müssen wir auch von dem Konsum ein bisschen runtergehen. Jedes Jahr ein neues Handy zu kaufen, muss nicht sein. Das größte Auto zu fahren, muss nicht sein. Spotify, Netflix, HBO Max und wie sie alle heißen, alle Kanäle jeden Monat zu bezahlen, muss nicht sein. Also man sollte ein bisschen in den Spiegel gucken und sagen, okay, vielleicht muss ich da und da ein bisschen sparen, so wie es früher die älteren Generationen auch gemacht haben, denn denen ging es auch nicht gut. Mein erstes Haus habe ich gekauft mit 7,5% Zinsen. Und das war 2002. Ging auch, ist abbezahlt. Man muss es nur halt einfach anders angehen. Sorry für diese ausschweifende Erklärung.
Keineswegs, super interessant. Vielen Dank für dieses Ausschweifen. Wir sind fast beim Ende auch. In erster Linie vielen Dank für den Austausch, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mal wieder viel gelernt von nochmals ein kurzer Überblick des Kaufprozesses, der Algarve, der allgemeinen Situation in Portugal, der Trends und auch Tipps für auf der einen Seite den Käufer, aber eben auch den Normalbürger, sagen wir. Wie können jetzt Menschen dich am besten kontaktieren, die gerne mit dir sich mal austauschen möchten?
Also mein LinkedIn-Profil ist da, unsere Webseite, da ist mein Telefonnummer drauf, kasiberia.com. Also ganz simpel einfach. Wenn es auch eine E-Mail ist, antworte ich drauf. Also ich bin sehr einfach gestrickt. Wenn jemand Hilfe braucht, bin ich der Letzte, der sagt nein. Also in der Regel immer der Erste, der sagt ja. Einfach auf die Seite gehen, kasiberia.com, Paulo Lopez oder bei LinkedIn, Paulo Lopez. Ich schreibe übrigens auch für die Porsche News mittlerweile Artikel, die ich dir gerne auch für deine Hallo Casa-Seite zur Verfügung stellen würde, wenn du möchtest. Ich habe dort eine Reise durch ganz Portugal gemacht mit 12 Artikeln von Algarve bis nach Madeira und auch die Azoren. Die nächste Reise ist die Weinreise. Wir haben 14 Regionen Wein in Portugal. Die habe ich jetzt alle beschrieben in der Artikelserie. Also es sind ein paar spannende Sachen dabei. Sorry für auch, dass Portugal nicht Spanien ist. Speziell für Deutsche, die dann herkommen und sagen, gracias. Das heißt nicht gratis, das heißt obrigado. Danke. Also, das sind so Kleinigkeiten, die ich so ganz nebenbei noch mache.
Das ist super. Paulo, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die gesamte Information, die du mit uns geteilt hast. Ja, ich sende schöne Grüße und wir sehen uns ganz bestimmt nochmal wieder auch physisch.
Auf jeden Fall und spätestens nach dem Sommer.
Absolut, ja. Machen wir es so.
Danke
In diesem Sinne, ja, schönen Abend dir und vielen Dank.
dir auch. Danke, bis dann. Mach's
Bis
gut. Ciao.
dann. Ciao.